24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Marie Ziegler ist zu Gast im Podcast 24/7. Schön, dass du da bist.
Ja. Danke für die Einladung.
Ja, schön. Für den Beginn, wir können auch sagen, wir sind uns vorher gar nicht groß begegnet. Und deshalb stelle ich am Anfang immer gerne mal so ein bisschen eine Frage, um zu hören, was für Typ von Gesprächspartner habe ich zu tun. Du hast gerade erzählt, als du gekommen bist, bist mit dem Rad gekommen. Wenn du einen schönen Tag hast, auch frei, was bist du für ein Typ? Eher aufs Rad und raus in die Natur oder lieber Couch?
Sowohl als auch. Also ich bin gerne auf der Couch und entspanne mich da, aber ich bin auch gern draußen, dann eher zu Fuß. Mhm. Also
dann eher hier die Bielefelder Natur entdecken oder genau. Weit hinaus?
Was? Eher in die Bielefelder Natur, also hier in Gadderbaum am Endteich.
Bei welchem Konzert würde ich dich treffen?
Was Ruhiges auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin eher so ein Soul-Sänger-Fan. Mhm.
Und eine letzte Einstiegsfrage, bevor wir ein bisschen in deine berufliche Sache gehen. Wenn du die Wahl hättest, lieber kochen für Freunde oder lieber bekocht werden?
Kochen für Freunde auf jeden Fall.
Okay, danke. Marie, du bist bei uns im Haus, im Klinikum Ergotherapeutin. Erzähl doch mal ein bisschen, was macht die Ergotherapie? Was macht eine Ergotherapeutin den lieben langen Tag?
Also die arbeitet ja in der inklusiven Medizin in Mara. Und die wir Ergotherapeuten da in Mara, sorgen dafür, dass die Menschen mit Behinderungen, dass es denen gut geht. Mhm. Dass die einen schönen Aufenthalt im Krankenhaus haben und hoffentlich was mitnehmen von der Ergotherapie.
Und wenn du mich mal so ein bisschen inhaltlich mitnimmst, was stelle ich mir vor, wenn ich jetzt Patient bei dir wäre? Was für Angebote bekomme ich von dir?
Diverse Angebote. Also es kommt immer darauf an, was der Patient dann mitbringt, welche Einschränkungen er hat. Und dann wird das individuell auf den Patienten angepasst. Mhm. Wir haben ganz viel Kreativmaterialien. Wir haben verschiedene Medien da, von Kreativmaterial, von feinmotorische Medien. Wir haben einen Snoozelraum zur Entspannung, wenn es Patienten gibt, die sehr angespannt sind und nicht zur Ruhe kommen. Da können sie dann entspannen.
Also ich höre, es ist eine Therapieform, wo es darum geht, Menschen in ihren Fertigkeiten zu entwickeln.
Zu fördern. Und wir haben Menschen bei uns in Mara, die intelligenzgemindert sind und teilweise auf einem Stand sind von einem 3-4-Jährigen oder auch 12-Jährigen, je nachdem. Und das sind verschiedene Behandlungsmethoden. Du gehst natürlich mit einem Menschen mit 4 Jahren anders um als mit jemandem, der schon 12 ist. So, wir haben teilweise Patienten, die sind dann in der Pubertätsphase, die testen dann die Grenzen. Mhm. Oder halt Patienten, die sind eher auf einem Kleinkindalter.
Ist das etwas, was dir leicht fällt, mit den Menschen umzugehen? Weil das ist ja auch, sicher auch was Herausforderndes. Also bist du da ein Typ für?
Ja, auf jeden Fall. Ich musste da auch erst reinfinden, klar, wie bei jedem Beruf, glaube ich. Mhm. Aber das finde ich gerade das Spannende an dem Beruf, dass es so verschiedene, du begegnest jedem ganz verschiedene Menschen und alle sind irgendwie auf ihre eigene Art und Weise besonders. Und das ist das Schöne an dem Beruf.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja, dass das gerade wenn in so einer Therapieeinheit, das sind ja wahrscheinlich auch sehr kleine Momente, aber gerade unter dem Stichwort der Förderung was gelingt, was vielleicht vorher noch nicht so gelungen ist.
Das ist ein sehr schönes Gefühl, ja.
Ja. Ist Ergotherapeutin, ist das ein Traumberuf für dich gewesen oder das eher zu dir gekommen oder bist du da so drüber gestolpert?
Eher auf Umwege, ja. Also ich bin eher drüber gestolpert.
So. Hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wie dieser Weg gewesen ist?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe sehr viele Abzweigungen genommen auf meinem Berufsweg, sage ich mal. Ich habe selber eine Behinderung und war deswegen auch auf einer Förderschule, dementsprechend Hauptschulabschluss. Und es war nicht so ganz klar, viele in meinem Umfeld haben an mich selber geglaubt und ich musste ganz viel Kraft von meiner Familie. Also ich hatte ganz viel Kraft von meiner Familie, dass ich viel schaffen kann, trotz Behinderung. Meine erste Ausbildung ist die Sozialassistenzausbildung hier in Bethel. Damit habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt. Und ich wollte dann nicht noch eine Ausbildung nachlegen, sondern ich wollte arbeiten. Ich wollte Erfahrungen sammeln. Mhm. Und dann habe ich ein BTJ gemacht. In der Gerontopsychiatrie, da habe ich das erste Mal Berührung mit Ergotherapie gehabt. Da hatte ich Kollegen und habe dann danach ein Heilerziehungspflegeausbildung gemacht. Die war aber gar nicht für mich. Also da habe ich direkt gemerkt, da kam ich richtig an meine Grenzen und habe dann aber auch gemerkt, okay, das ist es nicht und was kann es dann sein? Und meine Mutter hat mich dann auf die Ergotherapie gebracht und dann hat sie gesagt, guck dir das doch mal an, das ist bestimmt interessant. Mhm. So, und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Mhm. Also die Ergotherapie ist meine Berufung. Ja.
Das ist ja auch, also das war schön, dass du erzählst ja jetzt gerade so ein bisschen in so einem vorläufigen Rückblick. Ich meine, du bist ja noch jung, es ist ja noch kein Lebensrückblick, das wäre deutlich zu früh. Aber ist es denn so, dass du selber sagst, ich habe das auch von früher Kindheit gespürt, dass trotz meiner Einschränkungen, die ich habe, ich auch weiß, ich kann ganz viel erreichen? Oder ist das für dich ein Weg gewesen, auch an dich selbst dazu glauben und zu sagen, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Weg gewesen. Also ich hatte das Selbstbewusstsein, was ich jetzt habe, hatte ich vorher überhaupt nicht. Mhm. So, da musste ich erst sehr viel hin, sehr viel kämpfen und habe es geschafft. So.
Das klang ja gerade schon durch, dass du in Bethel ja gemacht hast. Also du hast auch die Schule in Bethel gemacht. Du bist Bielefelderin, auch so ein, kann man so sagen, am besten ein Bethel-Gewächs. Bist auch durch die Schulen Bethels gegangen und so.
Ja, also Schule, nee. Also ich bin in Bethel aufgewachsen. Ja. Meine Familie lebt in Bethel. Ich bin aber nicht in Bethel zur Schule gegangen, sondern habe da quasi nur meine Berufsausbildung gemacht.
Ja, also gut. Aber hast sozusagen dann den Weg in Bethel gefunden, bist durch verschiedene, sagen, und hast die Schule, die an unserer Ergotherapie-Schule hier in Eckartsheim. Da muss man ja für Außenstehende nochmal dazu sagen, dass wir ja 5 Gesundheitsschulen haben, wo man verschiedene Ausbildungen machen kann, Pflege, Physiotherapie, MTR, Diätassistenz und eben die Ergotherapie. Ich habe ja auch ein bisschen Kontakt zu den Ergotherapeuten in der Schule und ich finde, dass, wenn ich da hinkomme in Eckartsheim, das ist ja so ein bisschen ein Außenbezirk von Bethel, das ist immer ein bisschen eine eigene Welt. Würdest du mir zustimmen? Wie würdest du diese Welt beschreiben? Die Welt der Ergotherapeuten in Eckartsheim?
Besonders. Also auf ihre eigene Art und Weise ist das ja einzigartig, die Welt da hinten. Das ist so abgeschirmt von allem. Und
da kommen auch schon lauter unterschiedliche interessante Typen zusammen, ne?
Ja.
Die das machen. Macht das diesen Beruf auch ein bisschen aus?
Auf jeden Fall. Also einmal das, dass es verschiedene Typen von Ergotherapeutinnen gibt und auch ganz verschiedene Berufsmöglichkeiten. Also du hast ja Möglichkeiten, im Krankenhaus wie ich zu arbeiten oder auch in einer Geriatrie, überall, wo die Menschen Bedarf haben.
Was lernt man eigentlich in so einer Ausbildung zur Ergotherapeutin? Also wir wollen jetzt nicht drei Ausbildungsjahre durchgehen, aber mal so die großen Inhalte versuche ich gerade mal zu eruieren. Was ist das?
Also du lernst auf jeden Fall viele Behandlungsmöglichkeiten, ganz verschieden, auf verschiedene Wege Menschen zu erreichen, mit verschiedenen Möglichkeiten, die dir dann in der Ausbildung gezeigt werden. Mhm. Also du lernst quasi das Handwerk Ergotherapie und wie du es ausführst, ist deine Auslegungssache.
So. Mhm. Hast du da eine Philosophie für dich gefunden? Und wenn ja, wie würdest du die beschreiben? Also wie legst du die Ergotherapie aus?
Ich habe früher immer schön gesagt, Ergotherapie ist Leben. Mhm. So, mit Ergotherapie beginnt das Leben. Also Ergotherapie fördert das Leben in allen ihren Facetten. So. Und Ergotherapie sorgt dafür, dass Menschen wieder am Leben teilhaben können.
Mhm. Das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn wir mal ganz kurz über die inklusive Medizin hinausgehen. Das ist ja dein Arbeitsschwerpunkt jetzt, aber es bietet ja, das hat es schon angesprochen, unterschiedlichste Arbeitsfelder. Wir haben das ja auch an anderen Stellen im Krankenhaus. Was sind so noch die Arbeitsfelder? Kinder wahrscheinlich?
Kinder, Altenpflege, also Geriatrie in der Praxis. Mhm. Praxen sind auch, da werden Ergotherapeuten händeringend gesucht.
Also ja, wahrscheinlich Patienten, die entweder eine chronische Erkrankung haben und deren Fertigkeiten einfach trainiert werden müssen oder wahrscheinlich Patientinnen, Patienten, die nach irgendwelchen Situationen, Unfällen etc. irgendwas wieder erlernen müssen,
genau.
etc.
Also, nach Unfällen, die dann, wenn Unfälle in der Hand passieren, Ergotherapie ist eher für die oberen Extremitäten zuständig, also alles, was Hand ist, was Arm anbelangt, das sind dann so die Praxen.
Um das nochmal zu verstehen, das ist ein interessanter Punkt. Angenommen, ich habe mir jetzt die Hand so gebrochen, dass die operiert wurde und es ist nicht mehr, kommt nicht mehr von selber in die Bewegungsfähigkeit. Was machst du mit mir? Wie hilfst du mir?
Ich trainiere mit dir deine Handfertigkeit, dass du zum Beispiel, wenn du die Hand gebrochen hattest, wieder die Möglichkeit hast, ein Glas Wasser zu nehmen und das zu trinken. Einfach die normalen Handlungsfähigkeiten im Alltag.
Und da sitzt du dann mit mir am Tisch und wir üben Glasheben?
Nein, das fängt im Kleinsten an. Wir üben den Pinzettengriff, dass du wieder die Hand schließen kannst und auch wieder was heben kannst, wieder dich normal anziehen kannst. Weil es fängt in den kleinen Bewegungen an und geht auf die großen Bewegungen. Die kleinen Bewegungen, wenn du die kannst, dann überträgt dich das auf deinen Alltag und du kannst dir wieder die Hose zumachen oder ein Glas Wasser einschütten, dann mal die Flasche aufdrehen. Das ist ja, sind ja alles kleinste Bewegungen.
Ja, heißt ja aber im Umkehrschluss für dich als Therapeutin, du brauchst natürlich ein großes Wissen über meine Erkrankung. Also du musst mitkriegen, warum bin ich eigentlich bei dir? Du musst das natürlich auch nachvollziehen können, vielleicht nicht bis in jede medizinische Einzelheit. Und dann ja auch sehr fein beobachten können.
Ja,
was brauche ich?
In der Ergotherapie, das ist eins unserer Kernaufgaben, unserer Arbeit, ist die Beobachtung. Die Beobachtung von Verhaltensveränderungen, wie verhältst du dich, wie jede kleinste Veränderung ist wichtig, um langfristig deine individuelle Förderung zu finden.
Und jetzt ist ja der spannende Punkt, du hast ja selber erzählt, dass du gesagt hast, du hast eine Behinderung, bist damit groß geworden und bist jetzt selbst in der inklusiven Medizin tätig. Ich traue mir mal eine Frage zu stellen, wenn du sagst, das will ich nicht beantworten, ist das völlig in Ordnung. Ist für dich eigentlich das Thema Behinderung eine Zuschreibung von außen, dass andere sagen, du hast ja eine Behinderung, oder ist das auch etwas, was du selbst so erlebst?
Ja, ich selber. Also ich erlebe es selber als Behinderung. Für mich ist es in vielen Punkten meines Lebens hinderlich und behindert mich im Alltag. Gleichzeitig werde ich von der Gesellschaft auch dementsprechend behindert und gehindert am Leben teilzuhaben.
Da sind wir ja bei diesem spannenden Thema Inklusion. Das ist ja schon seit langem ein Thema und das hat ja unterschiedlichste Ansätze auch gegeben, politisch zu agieren und zu überlegen, wie geht das mit inklusiver Bildung etc. Du als Expertin dafür, wie würdest du sagen, wo stehen wir in der Inklusion beziehungsweise wann ist sie gelungen?
Wir stehen ganz, ganz am Anfang, obwohl das schon jahrelang Thema ist. Und die Inklusion ist gelungen, wenn Menschen mit Behinderung nicht mehr stigmatisiert werden und Teil der Gesellschaft sind und mit anderen Menschen gemeinsam ein Teil sind. Das ist im Moment nicht so.
Und heißt das für dich, mal tiefer gedacht noch, es muss die Möglichkeit geben, dass du an allen Bereichen auch selbstverständlich teilnehmen kannst? Also ich denke vor allem auch an das Thema Bildung. Wie hast du das erlebt? Also jetzt ist es ja bei dir das Thema, glaube ich, einer körperlichen Behinderung, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, das geht ja, ist ja wichtig, dass du völlig normal in einer Schule sein kannst wie alle anderen und dort sozusagen die Bedingungen hast. Ich nehme an, die Frage von Barrierefreiheit etc. Aber wenn wir jetzt auch an die Patientengruppe denken, die du begleitest, würdest du sagen, es müssen alle auch das Gleiche haben und zugehen können oder dürfen wir auch an bestimmten Stellen oder müssen wir uns um der Inklusivität willen auch für manche Situationen auch besondere Räume schaffen?
Ja, das auf jeden Fall. Also man kann nicht die Inklusion auf alles abwälzen. Also man muss auch differenzieren. Ne? Du kannst jetzt nicht einen Mensch mit einer komplexen Behinderung einfach zu jemanden stellen, der keine Behinderung hat. Ne? Der kann damit dann vielleicht nichts anfangen und fühlt sich vielleicht unbehaglich mit demjenigen dann. Da muss man schon differenzieren. Aber das Wichtigste ist, dass die die Menschen mit Behinderung oder auch generell Menschen, die irgendeine Behinderung haben, die Möglichkeit haben, mit den anderen Menschen ohne Behinderung am Leben teilzuhaben. Das konnte ich zum Beispiel damals nicht. Ich war auf einer Förderschule, ich hatte eine Lernbehinderung früher, habe mich da auch rausgekämpft aus der Lernbehinderung und wurde aber separiert. Die Menschen, also mit mir waren irgendwie 6 weitere, die auch eine Lernbehinderung hatten, wir wurden separiert und das war Exklusion, also es war keine Inklusion, das war alles andere als Inklusion. Und ja, über 10 Jahre ist das jetzt her. So, und das ist schon, und da hat sich nichts wirklich dran verändert.
Weil du sagtest, wir stehen auch, obwohl das Thema schon so lange da ist, wir stehen ganz am Anfang. Wo würdest du sagen, was für Schritte sind notwendig? Was müsste geschehen, dass du sagst, Inklusion kann besser gelingen? Wenn wir es vor allem vielleicht auch mal auf den schulischen und wir können es ja gerne auf den Gesundheitsbereich nochmal fokussieren, also um es jetzt nicht zu weit zu fächern.
Was ich mitkriege, ist, dass man viel, viel mehr mit den Menschen sprechen muss. Was brauchen die Menschen? Was brauchen die Menschen, die gerade von der Inklusion betroffen sind? Viel wird das jetzt von oben entschieden, was gebraucht werden könnte. So, dann werden Räume geschaffen für die Menschen mit besonderen Hilfebedarfen. Aber es wird nicht geguckt, was sie eigentlich brauchen. Das ist das Schwierige.
Also das ist sozusagen die alte Frage nach der Bedarfsorientierung. Ja. Spreche ich über eine Gruppe oder über jemanden anstatt mit ihnen?
Ganz wichtig.
Jetzt besteht bei dir die schöne, wie ich finde, schöne Entwicklung, du als Expertin für dein Leben und deine vielleicht dann auch besondere Situation bist Teil einer Berufsgruppe innerhalb der inklusiven Medizin. Nimmst du dich dabei von Patientinnen und Patienten anders wahrgenommen? Oder?
Nein, gar nicht. Ich nehme mich, das finde ich das Schöne. Das ist so schön an dem Beruf. Du wirst einfach wie ein Mensch gesehen. Du wirst als Mensch gesehen und nicht als Mensch mit Behinderung. So, ich arbeite mit Menschen mit Behinderung, aber wenn ich arbeite, bin ich kein Mensch mit Behinderung, sondern ein Mensch, der mit Menschen mit Behinderung arbeitet. So, und die machen da keinen Unterschied.
Ich hatte sogar in die Richtung gedacht, ob sie dir vielleicht an bestimmten Stellen mehr Vertrauen schenken oder sich sozusagen bei dir auch, ich will mal sagen, wohler fühlen, ist ein bisschen falscher Begriff, aber du ahnst, was ich meine.
Ja, ich weiß,
was du meinst. Bevorzugen dich auch nicht, sage ich mal so.
Nein, aber das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Also ich habe einen ganz anderen Bezug zu den Menschen als meine Kollegen. Weil ich habe einen ganz anderen Blickwinkel auf die Situation, auf den Menschen an sich, weil ich selber die Erfahrung mache und ich kann ganz anders auf den Menschen eingehen.
Ja, also das finde ich wird mir nochmal gerade so klar, was du an Expertise aus dem Leben mitbringst und das, was du auch beschrieben hast, das habe ich so durchgehört, was dein Leben an vielen Stellen auch Kampf bedeutet hat, für sich einzustehen und du natürlich nochmal mit einem anderen Feeling für die Leute kommst. Und genauso schön finde ich es, wenn gar keine Unterschiede gemacht werden und du es erlebst und einfach dort als ganz normale Arbeitnehmerin sein darfst und deinen Job machen darfst. Gibt es für dich, die du in Bethel groß geworden bist und aufgewachsen bist, gibt es für dich einen Lieblingsort in Bethel?
Der Ententeich.
Der Ententeich. Warum ist der so besonders?
Ich war da mit meinen Großeltern immer spazieren. Und da erinnere ich mich ganz gerne dran.
Ja, so ein schöner Kindheitsort, ja. Wie hast du Bethel erlebt? Also ich meine, das ist natürlich immer, wie sagt man so schön, ein befangener Blick, aber es ist dein Blick in Bethel groß geworden. Was ist das für ein, mit welchem Gefühl ist das verbunden? Was macht Bethel für dich aus?
Heimelig. Also es ist mein Zuhause. Also es ist so, das ist mein Wohlfühlort, ja.
Schön. Jetzt hast du ja auch deine Entwicklung erzählt und trotzdem bist du ja auch noch sehr jung. Also ich habe ein bisschen was versucht zu recherchieren. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel über dich so einfach zu erfahren. Man muss so ein paar geheime Quellen auftun, die ich auch nicht preisgebe. Aber mindestens habe ich aufgetan, dass du 29 bist, also noch relativ jung. Mhm. Wenn du mal so 10, 20 Jahre weiterblickst, gibt es da Träume, Wünsche beruflicher Natur, wo du sagst, ach, das würde ich gerne noch machen, das würde ich erreichen? Oder wie sieht es aus?
Moment, ehrlich gesagt, bin ich so zufrieden mit dem, was ich jetzt erreicht habe. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich noch gar keine Pläne, wie es weitergeht.
Ja, das ist ja auch legitim. Also das klingt ja auch bei dir durch, dass du sagst, es ist so ein schöner Weg und auch zugleich ein anstrengender Weg gewesen. Und es ist ja auch legitim, es jetzt zu genießen und auszukosten, solange es gehen darf und wenn sich was Neues ergibt. Aber es hätte ja sein können, dass du sagst, ich habe da ganz große Pläne und möchte das machen. Gibt es für dich eigentlich so einen Wunsch, auch selbst anderen Menschen mit Behinderung oder mit einem inklusiven Bedarf in der Arbeitswelt irgendwie zu netzwerken, zu fördern, zu stützen? Ist das so ein Thema? Oder sagst du, ach nee, Leute, das brauche ich nicht. Ich will das wie jeder andere machen, was mir gerade Spaß macht.
Also mir liegt viel an Inklusion und Menschen darin zu bestärken, ihren Weg irgendwie zu finden. Ich habe meinen selber gefunden und da würde ich anderen natürlich auch beihelfen.
Ja. Ja. Ist ja auch eine schöne Mutmach-Message für wer auch immer uns hört, aber vielleicht doch sagt, Mensch, das ist ja eine beeindruckende Biografie, ein eindruckender Weg und das kann gelingen. Auch wenn durchklingt, es ist dein Weg und den du sehr ganz selbstständig gegangen bist, aber es ist natürlich auch wichtig, dass es ein Umfeld gibt, was einem auch signalisiert, wir glauben an dich und wir trauen dir das zu. Das habe ich bei deiner Familie durchgehört, auch wenn du vorhin mal kurz den Satz drin hattest. Es gab auch viele in deinem Umfeld, die nicht an dich geglaubt haben. Das habe ich aber jetzt so gedeutet, wie vielleicht Schule und so weiter, wer auch immer da war. Das war jetzt nicht deine Familie.
Nein, nicht. Das war eher meine Familie drumherum, mein Umfeld.
Wenn du die Arbeit getan hast und dich entspannen darfst, wie sieht so ein perfekter Feierabend für dich aus?
Mit einem schönen Buch auf der Couch unter einer Decke.
Und wenn ich soweit noch fragen darf, was ist das für ein Buch ungefähr? Ist das ein Krimi? Ist das ein Roman?
Ist das ein Roman.
Ein Roman. Marie, ich danke dir ganz herzlich, dass du erzählt hast aus deinem Arbeitsleben und aus deinem Leben. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.